Danke für deine Liebe und Gnade und Treue. Herr, wir suchen so gerne uns, unsere Ehre, unseren Egoismus, unsere Selbstdarstellung, unseren Wert, Herr. Wir wollen uns so gerne vermarkten heute. Aber Herr, wir können ja stille werden in dir, und das möchte ich jetzt auch in diesen Minuten erbeten von dir. Für mich in meiner Armut und für uns alle. Wir leben in einer Zeit, wo wir nicht mehr abschalten können, wo wir nicht mehr nichts denken können, wo wir zwangsgedacht werden, wo wir zwangsvermarktet werden. Aber du hast Gedanken der Liebe mit uns und des Friedens, und dann möchten wir dich doch bitten, Herr, komm doch in unser Herz jetzt. Löse uns heraus aus all dieser dressierten Frömmigkeit, die anerlende Demut. O Herr, dieses gekünstelte Sein, wo doch kein Wesen hat. Mach unsere Herzen voll mit deiner Liebe, Herr. Mit deiner Liebe für dich und für die Menschen. Danke, Herr, für alle, die da sind. Möchtest du jeden Einzelnen segnen. Herr, Dankeschön. Amen. Geliebte Freunde, liebe Jugend, ich bin ganz voll Freude in mir auf der einen Seite, voll Bange. Trotzdem dieser Erwartungsdruck, wenn man einfach Laie nur ist und weiß, Profis könnten es vielleicht besser oder denkt es nur. Und doch ist so, dass eine Laie manchmal etwas ehrlicher aussprechen können. Sie kommen vom Leben und nicht vom Gelernten. Und so habe ich trotzdem Mut, vor euch sprechen zu können und zu dürfen. Und dass mir Gott Freiheit schenkt, euch gegenüber. Wir hatten jetzt ein schönes Erlebnis in Rumänien. Einige hatte mein junger Bruder, da habe ich gebetet, Paul, sprich doch jetzt in dieser Gemeinde, da gibt's allein 10 Familien mit 18 Kindern. Und die sind jetzt alle um die 20 Jahre alt, die brauchen einfach ein Vorbild. Waren vielleicht 1000 Menschen in dem Raum und viel Jugend. Und Paul hat gesagt, Herr Mann, da spreche ich nicht, da kann ich nicht. Ich will eine kleine Gemeinde sprechen. Sag ich, Paul, wenn Gott ein Wunder schenkt, wirst du dann sprechen? Hat er nichts drauf gesagt. Und kurz bevor wir anfingen, wurde es in ganzer Stadt dunkel, fiel das Licht aus. Da konnte Paul von niemandem sprechen, es war stockdunkel. Und es war so schön und so wunderbar, keiner wurde abgelenkt. Und so wünsche ich mir jetzt auch, dass es dunkel wird, dass ich euch gar nicht mehr sehe. Und aber der Herr wird euch alle sehen und ihr seid auch selbst wahrscheinlich gar nicht abgelenkt. Aber diese Dunkelheit unseres Lebens lenkt uns trotzdem ab. Und so haben wir heute das Thema, unterliegst du noch oder überwindest du schon? Ich komme viel mit Jugend zusammen, weltliche Jugend. Kinder von Gläubigen, es ist ja Christenarbeit, Heiden zu bekehren, aber es ist eine Heidenarbeit, Christen zu bekehren. Und dann hat man es immer nicht leicht. Wie kann ich anfangen? Wie kann ich sie erfassen? Und ich höre dann immer wieder viel, wenn sie ehrlich werden, diese innere Armut, die Identität, wo gehöre ich hin? Alles nur andressiert von den Eltern, angelernt, angeübt, kein Leben. Dann schaut man irgendwo hin, wo sie unter Golgatha tanzen und meinen, dort ist Leben. Aber das ist auch nur erzwungenes Freudigkeitsleben, wo doch im Kämmerlein nicht ausreicht. Im Kämmerlein, wo ich allein bin, kann ich diese Gruppendynamik nicht weiterführen. Dort bin ich wirklich allein. Und so möchte ich einfach mal die Bibelstelle lesen. Wer die Bibel dabei hat, möchte es doch bitte gern mitlesen. Offenbarung 2. Wir haben 8-mal diese Forderung in der Bibel, wer überwindet. Offenbarung 2, Vers 7. Wer Ohren hat, der höre. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Holz des Lebens, das im Paradiese Gottes ist. Offenbarung 2, Vers 11. Wer überwindet, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem anderen Tode. Offenbarung 2, Vers 26. Wer da überwindet und hält meine Werke bis ans Ende, dem will ich Macht geben über die Heiden. Offenbarung 3, Vers 5. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden. Ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Offenbarung 3, Vers 12. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes. Der soll nicht mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalems, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel herniederkommt, von meinem Gott und meinem Namen den neuen. Und Offenbarung 3, 21, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Stuhl zu sitzen, wie ich überwunden habe und mich gesetzt mit meinem Vater auf seinen Stuhl. Und Offenbarung 21, Vers 7, das achte Mal, wer überwindet, der wird es alles ererben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Diese achtmal überwinde, diese achtmal Forderung, wir haben diese Forderung in der Bibel und sie wirken sich sehr motivierend, aber erdrückend auch aus. Aber auch in der Welt gibt es die Forderungen. Nicht nur in der Bibel. Die Forderungen, die der Mensch nicht mehr aushält. Ich habe nicht nirgends so viel Forderungen gespürt und Druck wie in einer Disco. Ich habe jetzt mit dem jungen Mann, war ich Besuch und er hat gesagt, sag ich, Dirk, wo gehst du hin? In Disco, sag ich, willst du mich mitnehmen? Er kam so rein wie so ein Gorilla, er war gar nicht normal gestanden, er bringt die Arme nicht an sich, weil er alles Muskeln hat, meinte. Aber im Kopf ist halt manches leer. Und dann hat er gesagt, ich kann dich nicht mitnehmen. Sag ich, warum? Sagt er, du hast keine Markenkleider an. Druck, Standard erfüllen, Niveau erfüllen, in sein. Wer überwindet? Was sollen wir überwinden? In der Welt können wir manches tun, aber die Bibel sagt, überwindet unseren Egoismus, unsere Geltungssucht, unser krankhaftes Bedürfnis nach Anerkennung, unsere Liebe, die wir erzwingen wollen. Was soll der Mensch alles überwinden? Und er kann doch gar nicht. Er möchte. Er kann seine Psyche überwinden, seine Seele, seine Trieb- und Traumwelt. Wer kann sich überwinden? Wer kann sich überwinden, mal einfach zu sein? Wer kann sich überwinden, mal nichts denken zu müssen? Ich war in Rumänien und habe da in einem Dorf, haben wir eingeladen für die Evangelisation. Und da saßen so 10 Mädchen vom Tor in der Sonne und haben Handarbeit gemacht. So haben sie gestrickt und ich stand da. Und ich habe gefragt, was denkt ihr? Nichts. Mach mal, dass du nichts, nichts denkst. Überwinde mal deine Gedanken. Wir werden zwangsgedacht. Wir werden gedacht. Ich wünsche mir so mal nichts mehr zu denken. Frei sein von meinen Gedanken. Der moderne Mensch hat keine Ruhe mehr in sich. Ich meine mir mich, der Mensch, der sich in sich dreht. Wann kannst du heraus? Wann wirst du frei von dir? Kannst du dich überwinden? Einfach nur die menschlichen Dinge, wie viel mehr auch die göttlichen Forderungen. Überwinde dich, rein zu sein. Überwinde dich, die Gebote zu halten. Überwinde dich, keusch zu sein. Überwinde dich, nach reiner Liebe sich zu sehnen. Wir kamen beide, meine Frau und ich, im Tanzsaal zum Glauben. Ja, aus dem Tanzsaal heraus zum Glauben dann. Wir sind keine Kinder aus gläubigem Elternhaus. Aber ich habe damals, wie ich sie kennengelernt habe, eigentlich hatte ich nur Angst vor mir. Ich kann nicht treu sein. Überwinde zu können, treu sein zu dürfen. Einfach treu sein zu können. Und dann habe ich es tiefe Sehnsucht in mir gehabt, nicht ihren Körper zu heiraten, sondern ihr Herz. Ich habe gewusst, das geht gar nicht. Wie kann man als anderes sein Herz kennenlernen? Wer kennt schon das Herz des anderen? Kennst du dein eigenes Herz? Ich habe sie dann vollgetürmt mit guter Literatur und sie musste lesen. Ich wollte wissen, was empfindet, dass ich ihr Herz kennenlernt. Inge, was hast du denn empfunden dort und dort in dieser Stille? Ich wollte sie kennenlernen. Ich wollte auch feststellen, wenn ich mal aggressiv bin, ich bin halt ein lebendiger Mensch und ihr vielleicht mal eine Runde haue aus Aggressionen, ob sie mich verkraftet. Ich hatte Angst vor mir. Ich könnte nicht treu sein, ich könnte nicht liebend, zärtlich sein. und ihr lacht. Wie viel Mal habt ihr einen runtergehauen ohne Hand, dem anderen, deinem Ehepartner, deinem Freund? Gibt es nicht diese Aggression in uns? Ich habe jetzt jemanden gefragt, das sind zwei Freunde und die haben sehr viel Aggressionen zur Zeit miteinander. Und ich habe sie auseinandergehalten und dann kamen sie doch zusammen, habe ich den einen gefragt, Henry, wie geht es? Ja, der Kasten ist jetzt bei dir. Ja, wie viele Mal hast du ihn schon umgebracht? Weißt du, haben wir schon zweimal. Wisst ihr, was haben wir alles in uns drin? Wer hat nicht schon Rache gedacht? Ganz kleine Kinder und der Geschwister, es wird ja immer schlimmer. Zwangsgedacht, Rache gedacht, Vergeltungsgedacht. Wir haben keine Gedanken der Liebe und des Friedens miteinander. Und darin kranken wir alle. Wir können zwar jetzt alles hier durch Kohle und Lachen gestalten und doch ist in uns die Hölle los. Wer überwindet? Wer überwindet seine Sexualität? Ich habe jetzt ein Buch gelesen, der sechste Sinn. Es gibt heute mehr kranke Männer, sexkranke Männer, wie Alkoholiker, sagt man, die man kaum therapieren kann, die gar nicht mehr einmal denken können, die zwangsgedacht sind, die krank sind, die frei werden wollen und immer frei werden können. Wer kann die Bilder auslöschen und sich überwinden, die er gesehen hat in seinem Leben? Wer kann seine Trieb- und Traumwelt steuern? Sie wird doch gesteuert in uns. Wer kann überwinden? Gutes Wort zu sagen. Wir waren jetzt auf einer Konferenz schon länger und da war es ein Außenseiter. Ich bin auch oft einer gewesen, als junger Mensch immer. Ein Einzelkind, verklemmt, schüchtern. Da war ein junger Mann und keine sprach mit ihm, Außenseiter. Irgendwann ging ich zu ihm hin, habe ihn umarmt und gesagt, ich bin der Herrmann und habe ihn umarmt, ich habe dich lieb. Später hat ein Mensch Brief geschrieben und hat draufgeschrieben, ich bin der, den du lieb hast. Hat mir sein ganzes Leben offenbart. Überwinde. Wir waren kurz nach der Wende in der ehemaligen, damals Ostgebiete DDR. Bei der russischen Soldat haben wir evangelisiert. Dann hat man uns auch in Jugendkreise eingeladen. Und das war ja dort attraktiv, auch für mich. Und ich habe da kläglich versorgt. Nach dem Gottesdienst war man ja attraktiv. Alle haben sie sich um mich geschwärmt und wollten mit mir diskutieren und wollten reden. Und es tut einem gut, im Mittelpunkt zu sein. Ehre empfangen zu dürfen, geehrt zu werden. Und doch ist ein junger Mann ständig um mich herumgelaufen, um diese Gruppe. Hab gewusst, der braucht mich jetzt. Der hat Herzensnot. Der hat Seelennot. Der braucht jetzt von Jesus zu hören. Ich habe ihn beobachtet. Ich weiß diese Leute. Ich bin einer so gewesen und bin's eigentlich noch. Und dann irgendwann habe ich gesagt, ich kann jetzt mit euch nicht mehr reden. Ich muss mit dem Jungen sprechen. Wo ist der? Hat man ihn gesucht, war er nicht mehr da. Sind wir heimgefahren nach Neustadt. Nächsten Tag kam der Anruf. Der hat heute Nacht Selbstmord begangen. Ich kann mit dem nie mehr sprechen. Wer kann überwinden seine, wenn er am Ende ist? Sein Abschiedsbrief war, dass er ein Mädchen hat und die hält ihn hin und wartet, ob ein besserer kommt. Als Reserve. Und das hat er nicht mehr verkraftet. Und ich wusste, er wollte mit mir sprechen. Und ich vergesse nie seine Augen. Sein krankes Inneres. Seine Sehnsucht nach Liebe. Verstehe Zärtlichkeit, Ehrlichkeit, Reinheit. Jemand, der gegenübersteht, der ihm auf was Besseres hinweist. Können wir uns überwinden, überhaupt noch sehen zu können, des nächsten Leid? Oder sind wir egoistisch so geworden, dass wir nur egozentrisch um uns herumlaufen? Im Frühstück denken wir an die Arbeit, in der Arbeit denken wir an den Urlaub, im Urlaub an die Arbeit. Und wenn wir unsere Frau sind, dann die andere Frau. Können wir noch leben? Leben wir noch? Leben wir überhaupt noch die Realität? Sind wir noch dort, wo Gott uns will? Überwinden. Ich war als Kind sehr, nicht ganz so gut sportlich, aber ich konnte so 4,80 Meter weit springen. Also ein Graben mit 4,70 Meter breit konnte ich überwinden, konnte ich drüber springen. Aber ein Graben mit 4,85 Meter mit einer Böschung hat es mir gereicht.
Es gibt Hindernisse, da komme ich nicht mehr drüber. So ist das Gesetz in der Bibel. Das Gesetz ist wie ein Grab, wo ein Mensch drüber springen muss. Wenn einem untreu wird, reicht es nicht, um drüber zu kommen. Unser kleiner Enkelbub, inzwischen schon größer, der Boas, der ist bei uns, wir haben ja noch ein Pferd, also Kühe keinen mehr, ein Misthaufe und ja, jetzt. Und dann ist der kleine Boas, der konnte gerade laufen und wir haben da bei uns in der Pfalz, die Misthaufe sind so am Loch drin, mit der 50 tief und da ist der Stroh und die, halt von der also von unserem Pferd, der heißt Olga, aber also von unserem Pferd. Und dann ist der kleine Boas da hingewackelt an der Rand und ich habe mich schon gefreut, jetzt fällt er rein. Passiert ja nichts. Es wäre so schön gewesen. Ich hätte ja dann runterrufen können, Boas, überwind dich und komm raus. Aber ich hätte auch schon die Rolle Gottes spielen dürfen, die er später mal erleben soll. Dass er fallen kann und jemand hebt ihn auf. Zieht ihn heraus aus einer Grube. Und da kam meine Frau raus und hat gesagt, ach du liebe Zeit, den Bub weggenommen. Der hat ihm das schönste Erlebnis genommen, auch meins. Das ist so. Ist gut, wenn ihr eure Kinder fallen lasst. Ich fordere meine englischen Dinge, dass sie sagen müssen, Opa, das können wir nicht. Wer überwindet? Forderung. Gott fordert was und sagt, ihr könnt es nicht. Ist gut, Kinder zu erziehen und zu sagen, Opa, das können wir nicht. Bei uns waren die Ziechle damals in dem Sturm vom Dach und da sind sie mit auf der hoch, mussten sie hoch. Ich meine, manche sagen, das ist schon verrückt, was du machst. Da waren sie oben, die haben dort oben gebetet. Da brauchst du nicht zu sagen, zu beten vor Angst. Aber sie waren beim Opa vom Dach, haben Ziegel eingesteckt. Die sind 5, 6 Jahre alt. Aber es gibt Situationen, wo ich was verlangen muss, sagen, das können wir nicht. Gott fordert. Und du darfst sagen, ich kann es nicht. Wir waren letztes Jahr Skifahrer und machen Skifreizeiten. Und ich hatte ganz dickes Knie mit Meniskus, furchtbare Schmerzen, 2 Monate, jede zweite Nacht bettnass geschmitzt. Ich bin kein so, als Bauern geht man nicht so schnell zum Arzt. Und dann habe ich gefahren Ski von 9 bis 11, 12 und dann war es vorbei. Wir können schon was wegstecken als Bauern. Und wenn dann die Skihose prall werden, als das Knie dick ist, und da war ich unten gesessen, da war ein Junge, so ein typischer Stadtbub, so hat gebitterlich geweint, sag ich, was ist mit dir? Ach, lass mich in Ruhe. Sag ich, was ist mit dir? Du hast doch was. Hast du weh gemacht? Nein. Ich lern's nicht. Die ganze Klasse kann's und ich nicht. Sag ich, komm. Ich kann dir helfen. Guck dir mich an. Und ich muss dir so einen Gedanke dann woanders hinbringen, sag ich, hast du Geschwister? Sagt er, nein. Ich bin allein. Sag ich, ach, dann versteh mal. Und ich bin auch so ein Einzelkind, wo nichts gelungen ist. Ich verstehe dich, ich kann dir helfen. Hast wenigstens liebe Eltern. Warum stellst du diese Frage? Dann habe ich gewusst, da klappt es auch wieder nicht mit den Eltern. 14 Jahre alt, Probleme. Sie können sich nicht mehr überwinden, zu lieben, zu bitten, verzeih mir. Man geht ja heute lieber zum Scheidungsrichter für 1000, als dass man es sagt, verzeih mir. Dann habe ich gesagt, komm, wie heißt denn du, Mark? Sag ich, komm, wir lernen Skifahren jetzt. Du kannst gleich bei mir, jetzt lernst du mal hinfallen. Ah, das genau, das kann ich nicht, ich kann nicht mehr aufsteigen. Ich sage, weißt, bei Gott ist genauso. Da darf man hinfallen und er hebt einem auf. Und so machen wir zwei das. Du fallst jetzt hin und ich heb dich auf. Das probieren wir. Ja, du packst mich nicht, probieren wir es mal. Dann habe ich ihn aufgehoben, hingefallen, einmal oder zweimal. Dann habe ich von 1 Uhr mit ihm hochgetrippelt runtergefahren. Ich habe ständig gesagt, du, der ist falle, der fiel nicht mehr. Nach einer halben Stunde konnte er Skifahren, besser wie seine Klasse. Obwohl ich ständig gesagt habe, du, der ist falle. Vorher hat der Skilehrer ständig gesagt, fall nicht. So fordert Gott was und sagt, du darfst fallen, du kannst ja gar nicht. Ich fordere was, dass du deine Ohnmacht siehst, deine Hilflosigkeit. Und vieles ist zu überwinden. Was kann der Mensch alles schon überwinden? Vielleicht sind viele hier, die wollen in den Himmel kommen. Ist ja fast so senil, sowas zu sagen heute. Aber wir waren in Kasachstan, waren wir in einem Dorf, Tschetschene, und das sind auch schon Wölfe, muslimische Tschetschene. Und da haben sie Hunde auf uns gehetzt. Die Übersetzerin, die Irina, war hinter mir, hat geschrien. Nun, wir Man muss ihm schon dem Wolfshund den Blick standhalten. Und er stand da vor mir und er hat trotzdem, aber der Moment kam, wo er an mich ging, wie dann sein Herr kam, da hat er praktisch so Rückendeckung bekommen. Das habe ich gewusst, er hat sich Gott sei Dank nur meine Sandale Fisch gebissen. Aber da muss man halt stehen können. Das ist Mission. Und das haben die Tschetschenen beobachtet, da war so all die Frau, die kam her und hat gesagt, wo kommt denn ihr her? Das sage ich vom Himmel. Sagt sie, das glaube ich. Ihr seid so schön. Und dann ist er vor uns hergegangen und gesagt, es sind Menschen, die kommen vom Himmel, die wollen uns vom Himmel erzählen. Aber das geht bei uns auch. Auf unserer Straße, wo alles nach Außerirdischem trachtet. Da können wir doch auch vom Himmel erzählen, oder? Wo alles so mystische Trips machen will. Da können wir doch auch erzählen, dass der Himmel zu uns kommt, nicht wir zum Himmel können. Wer kann sich schon überwinden und zum Himmel kommen? Die Leiter ist ja hoch vom Jakob. Da die erste Stufe hochzugehen zum Himmel. Wer will nicht endlich mal frei sein von der Erde, Arbeit und Pein? Frei. Ein freier Mensch, geliebt zu sein. Nicht lieben zu müssen. Versteht ihr mal, geliebt zu sein? So rufen wir uns so viele Kranke an, psychisch Kranke an. Und das sind ernstzunehmende Menschen, keine Irre. Das sind Menschen, die haben oft auch hohe Ausbildungen. Rufen sie morgens an und sagen, Herr Mann, mich liebt Jesus nicht, ich bin nur noch Schrott, ich kann nicht mehr glauben. Mich nimmt er nicht an. Ich habe jetzt Buße getan, ich habe alles erfüllt, was mir die viele sagen, was in der Bibel steht, aber ich kann nicht glauben. Da stelle ich nur die Frage, hat Gott die Starke lieb? Nein. Hat er die coole lieb? Nein. Hat er die sichere lieb? Nein. Hat er die unsichere lieb? Ja. Hat er die arme lieb? Ja. Hat er die depressive lieb? Ja. Herr Mann, da hat er mich ja auch wieder lieb. Dankeschön. Nur legt er auf. Jetzt bin ich wieder glücklich und kann glauben. Gott liebt das, was nicht kann. Vor den Menschen müssen wir ständig können. Gute Ehemann sie ist, eine gute Ehefrau, eine pädagogisch geschulte Mama, eine, die nie versagt, und wenn sie versagt, rastet alles aus. Ständig müssen wir irgendwas perfekt machen. In einer Leistungsgesellschaft, wo wir uns zugrunde leisten, wo wir nicht mehr können. Keiner kann es mehr sagen. Ich kann nicht mehr. Wie viele stehen heute da und unter dem Druck, können nicht mehr zugeben, ich kann nicht mehr. Wie viele können produktiv sein, wenn sie frei werden? Aber sie sind gekrümmt, Knechte, unter der Forderung. Wer kann überwinden? Wer ist fähig zum Überwinden? Ich weiß, jeder spürt jetzt auch sein Herz. Und ich möchte einfach sagen, das ist unmöglich. Der Mensch ist in sich so verkrümmt. Der wissende heute Mensch um die Psyche des Menschen. Wir sind alle psychologisch geschult. Wir sind so denkend geworden, dass wir denkend an uns irre werden. Dass wir nicht nur Gott in Frage stellen, sondern schon längst auch unsere Identität. Durch unseren krankhaften Egoismus, Gier, Geltungssucht, Ichsucht, Habsucht. Ich habe junge Männer, jungverheiratete Ehemänner. Sie haben so schöne, fromme Girls. Dann kommen sie aus der Versammlung und dann schweifen sie mit ihrer Auge zärtlicher über neue Autos, über ihr Golf-GTIs wie über eine junge Frau. Ist doch krank. Dann tun sie das Taschentuch raus, wenn sie auf Fleckchen dran ist, ein bisschen über den Todelack. Und ihre Frau steht neben dran schon unbeachtet nach 3-4 Monaten Ehe. Was haben wir dann noch? Wo leben wir eigentlich? Wer sind wir? Und unsere Kinder merken alles. Spüren alles, nehmen alles wahr, nehmen unser ganzes frommes Theater wahr, aber nicht nur unser frommes. Auch die Welt macht Druck. Ein Ärzte-Ehepaar macht auch Druck auf ihre Kinder, dass sie irgendwann auch mal Akademiker werden, Niveau bringen. Ich habe ganz schlecht gelernt in der Schule und mein Onkel war Professor, meine Mutter hat sich bei ihm beklagt. Dann hat er gesagt, weißt, lassen lieber ein Straßenkehrer werden, als wie ein Kranker. Können wir noch einfältig sein? Einfach. Normal. Was ist noch normal? Unser Theater. Was ist noch normal in uns? Was lebt in dir noch normal ab, dass dich freuen kannst über eine Blume? Kannst du noch Ja sagen in deinem Leben, wenn du echt bist, dass du wie eine Blume welk werden darfst, auf dass du neu Wasser trinken kannst? Oder bist du eine Plastikblume? Eine tote Plastikblume, die keine Riechung mehr hat, keine Freude, die immer schön ist, aber kein Weinen. Nur Freude gibt Wüste. Nur Weinen gibt Depressionen. Aber in dem wunderbaren Spannungsfeld zwischen Freude und Leid schafft Gott Helligkeit. Wir haben immer die Sehnsucht nach nur einem. Und doch ist beides Leben. Nie eins. So ist auch eine Ehe ganz attraktiv, wenn es da manchmal auch heiß hergeht. Wir wollen ja heiße Ehen. Heiße Beziehungen. Bei manchen wird es halt so heiß, dass dann alles sich verbrennt. Weil diese Ausgewogenheit nicht mehr da ist. Zwischen Freude und Leid. Angenommen sein. Und auch Abstand halten können. Und Gott misst diese wunderbare paradoxe Dinge im rechten Maß zu. Der Teufel kennt ja nur Freude oder nur Leid. Aber Gott schenkt Leid in Maßen. Ich werde mit Maßen euch züchtig und mit ewiger Freude euch erfüllen. Der Teufel macht's umgekehrt. Er will beides geben in Ewigkeit. In Vollmaß Leid und in Vollmaß Freude. Und beide werden wir verrückt, halten es nicht aus. Das ist unsere Gesellschaft. Dieser junge Mann, wo mich dann in die Disco der Türk nehmen wollte, sagte, heute wär's gut, da ist Brautmode dran. Sag ich, was? Aber werden da so Brautkleider vorgeführt? Ja, und dann ziehen sie sich aus. Ach du liebe Zeit, das ist ja furchtbar. Da schämen die sich nicht, die frieren doch sicher. Das ist eine Welt, wenn die mich aufklären. Ich bin dann wie vom Außerirdischen. Das ist wie wenn ich nicht mehr in der Wirklichkeit lebe, was hier heute gedacht und gelebt und empfunden wird. Donnerstagabends war das, sagt er. Ja, warum gehst du Donnerstag schon in Disco? Ach, Donnerstagabends fängt das Wochenende an. Das habe ich gar nicht gewusst, dass man schon so früh sich quält in seiner Freizeit. Denn Freizeit ist mehr Qual wie Arbeitszeit. Enttäuschung, Apathie, Irrsinn. Ich war schon öfters in Disco, in den heutigen. Ich habe immer vor, mal Rade mitzunehmen oder unser Pferd. Nach einer halben Stunde könnte man die zum Psychiater schicken. Das hält ein Viech nicht aus. Wer kann sich überwinden? Wer kann sich überwinden? Mal normal zu sein, stille zu sein. Versteht ihr? Stille zu sein, in der ganzen Dynamik der Liebe, stille zu sein. Die Liebe, die ruht in der Stille und kennt doch so eine Unruhe, die ist so herrlich. Ich gehe dann mit meiner Engelschaft aufs Feld raus. Ich suche immer Gelegenheiten, wo dann was Attraktives ist, ein Fuchsbaum, wo man die Hand reinstecken muss. Und dann sagt der eine, aber Opa, weißt, die haben auch Tollwut, ist nicht ungefährlich. Er sagt nicht, dass er Angst hat. Er klärt mich auf. Und dann gehen wir spazieren und kommen in den Graben. Ich hüpfe dann drüber. Dann rufe ich zurück, hopp, hüpft mir nach. Opa, da kommen wir nicht drüber. Aber ich will doch, dass er zu mir kommt. Ihr müsst euch überwinden und anstrengen. Kommt doch, hüpft drüber. Opa, das können wir nicht. Der größte David sagt vielleicht, Opa, wenn ich mich ganz euch anstrengen und anlaufe, nämlich ich komme zu dir, aber die Kleine. Wer kann das erfüllen, des Gesetzes Forderung? Vielleicht die Starke oder auch nicht, aber die Schwache. Dann wäre Evangelium nicht Evangelium, wenn nur die Starke könnten und erfüllen könnten und die anderen gingen leer aus. Dann ist Betrug, dann ist keine Liebe Gottes. Wenn er die Starke gelingen lässt in der Forderung, und die Schwachen gehen leer aus. In Kasachstan hat mir ein muslimischer Kasacher gesagt, es gibt ja auch einige Christen dort, hat gesagt, weißt du, Mann, in den muslimischen Himmel kommt kein Mensch. Sag ich, warum? weil keiner den Koran erfüllen kann als Vorbedingung dorthin. Aber genauso ist bei uns. Auch diese Menschen sind verzweifelt. Gibt's keinen besseren Weg, Herr Mann? Ein Mullah, so ein muslimischer Geistlicher, hat sie mir gesagt, wir sind sehr gute Freunde, diskutieren nächtelang. Sagt er, du hast die Wahrheit zu mir. Und ich hab sie nicht. Und irgendwann hat er gesagt, aber ich hab sie doch. Ich brauche dein Jesu nicht, weißt? Du hast schon recht, dass ich ein schmutziges Herz habe als Mann. Und das hat er als Mullah, als Geistlicher, als Muslim. Und da geht's um die Männer als ehrhaft. Das hat er vor seiner Frau gesagt. Ich kann nicht immer rein denken. Ich habe ein schmutziges Herz. Aber meine guten Gedanken beherrschen mein schmutziges Herz. Und so komme ich ohne Jesus in den Himmel. Wie komme ich in den Himmel? Er ist 40 Jahre alt, sage ich. Kannst du aber für dich garantieren, dass du, wenn du 80 Jahre alt wirst, 40 Jahre dein guter Verstand, dein schmutziges Herz beherrscht? Kann ja auch sein, es läuft andersrum, dass dein schmutziges Herz dein guter Verstand beherrscht. Kommst du dann in den Himmel? Wer kann das überwinden? Kommt, meine Engel, so hüpft doch rüber. Überwindet euch. Wir wollen doch rein sein. Trotz allem Sünde und Sexschmutz wollen wir doch im tiefsten Grund noch keusch sein. Hopp, hüpft doch rüber. Aber das können wir nicht. Die Forderung. Ich kann's nicht. Und dann hüpfe ich zurück. Nenne mich der Erste in den Arm, hüpf drüber. Ich bin ja nicht Gott. Gott kann uns alle auf einmal in den Arm nehmen und in den Himmel hüpfen. Aber ich muss halt stufenweise machen. Dann hüpfe ich zurück und nehme der eine, dann der andere, dann der eine. Und am Schluss sind, damals waren es die 8 Größten, waren alle auf der anderen Seite. Da sind wir zusammen heimgegangen. Und von Weitem haben sie gerufen, Oma, Oma, wir sind mit dem Opa über den Graben gehüpft. Ja, wo? Ah, dort, wo die Weide steht, das glaube ich nicht, da ist ja der Graben zu breit. Da kommt ja kaum der Opa drüber. Doch, wir sind mit dem Opa über den Graben gehüpft. Überwinde. Und heute laufen wir ja alles am Abgrund entlang. Wenn du da drüber willst, und du hast vielleicht 4,80 Meter, kannst hüpfen. Und es ist genau 4,80 Meter. Auf der anderen Seite kannst du ihn halten. Stürzt du ab? Jeder von uns wird irgendwann abstürzen ohne Jesus. Jeder von uns. Egal wohin. In eurer Beziehung. Oder wenn noch Ehe geschieht, in eurer Ehe. In eurem Versagen an eure Kinder. In irgendeinem Versagen wird man abstürzen. Werden wir irre werden an uns? Oder vielleicht werden wir es verlagern auf anderen. Unser Abstütze, andere ist schuld. Irgendwann werden wir nicht mehr können. Wer überwindet? Wir sehen, wir können es nicht. Und wir haben ein Wort Gottes. Und das ist so wunderbar, wo uns das Wort Gottes selbst sich erfüllt. An uns. Wir sind wie Kinder, wie dieser Opa. Johannes 16, Vers 33. Lest einfach mal mit. Solches habe ich mit euch geredet, dass ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Das ist Evangelium. Da ist einer. Da gibt's ein Lied, sicher in Jesu Armen, sicher in seiner Ruhe, los vom eichenen Ringen. Da ist einer, der unser Ringe auflöst. Nach Keuschheit, nach Reinheit, nach Verzeihe, dass ich verzeihen kann, dass ich nicht mehr grollen muss, dass ich sagen kann, vergib mir. Das ist doch so schön, frei zu sein, mal endlich tun lassen zu können, was Jesus will, nämlich Liebe zu können, betrübt in die Arme zu nehmen. Ich habe jetzt mit einem jungen Mann da, auch in Jugendfreizeit, am 31. bei Reutau und so, gefragt, Johannes, wie geht's dir? Gut, Herr Mann, wie geht's deinem Herzen? Ah, ja, da gibt's Probleme. Gibt's auch Sünde? Genug. Ich denke, da sind nur Sünde drin, sage ich zu ihm. Dann habe ich ihn umarmt und sage in seine Ohren, aber ich hab dich lieb. Ich kämpfe genauso wie du. Und da steht ein Mädchen neben dran, so 16-jährig, sagt sie, du könntest mich auch mal drücken. Aber das sage ich nicht jetzt im erotischen Sinn. Versteht ihr, zu wenig Eltern nehmen ihre Kinder in den Arm. Zu wenig Väter haben Zeit für ihre Kinder, sie zärtlich mal in den Arm zu nehmen. Ihnen was anderes zu zeigen. Römer 8, Vers 37. Aber in dem allem überwinden wir weit um dies Willen, der uns geliebt hat. Nicht, weil wir lieben, sondern weil Geliebte sind, dürfen wir lieben. Weil wir Geliebte sind, sind wir fähig zu lieben. Es sind so viele Hassbeziehungen heute. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was in deiner Ehe los ist dort. Diese Hassgier, diese Hassliebe. Gut, das ist ganz einfach, da ist Liebe, aber wir sind Liebe und Hass. Und hier begegnen uns Gott paradox und löst es auf in seiner Liebe. Aber in dem allem, in ihm, überwinden wir mehr um des Willen, der uns geliebt hat. In Jesu Armen, da gibt's Heimat, da gibt's Ruhe, da ist Buße möglich. Nicht diese Buße, die uns heute schon stört, dieser Begriff. Buße, die aus Hass Liebe geben kann, weil sie Liebe empfangen hat. Wir können doch heute wählen. Unbarmherzigkeit oder Barmherzigkeit, Hass oder Liebe, Tod oder Leben, Tag oder Nacht. Erste Johannes 5. Vers 4 und 5. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Vorhin hat Dr. Theo Lehmann gesagt, diese Weltsucht, die in unsere Kreise heute läuft. Wenn du wiedergeboren bist, hast du Sehnsucht nach dem Himmel, nach Reinheit, nach Ehrlichkeit. Nicht diese frömmelnde, affige Art, versteht ihr? Dieses dressierte Frömmigkeitswesen, diese angeübte Demut, dieses Gemache. Mich haben die Gläubigen so angewidert als Ungläubiger. Dieses Getue. Ich hätte ihnen alle auf den Kopf zusagen können, was in ihrer Rätsel los ist. Ich war von früh ein Mensch, der sehr introvertiert war. Die anderen sind in die Kino gegangen und ich war in der Stadt gestanden, stundenlang am Menschen beobachtet. Beziehungen beobachtet, auch beobachtet. Reaktionen, Gefühle beobachtet. Ich hätte ihnen alle auf den Kopf zusagen können, ihr miese, fromme Schauspieler. Aber auch die Welt spielt genauso. Wer dann auch ehrlich, sehnen wir uns danach, von Gott geboren zu werden, dass wir uns entscheiden können, von Unbarmherzigkeit zur Barmherzigkeit, aus Finsternis zum Licht, vom Tod zum Leben, vom Hass zur Liebe. Das ist Wiedergeburt, das ist Umkehr, das ist Buße, das ist Leben aus Gott. Und ich weiß, ich komme raus, ich gehe Samstagabends ins Bett und bete, Herr Jesu, wenn du heute Nacht eine Aufgabe für mich hast, dann lass mich aufwachen. Und bei uns im Feld sind so Ackerpartys, wo diese Kinder der Reichen sich endlich mal im Feld auf der Erde schmutzig machen dürfen und können. Und dann sehe ich dann, wie sie rumfahren und ich gehe dann schlafen, um 1 Uhr wache ich auf und dann sagt meine Frau Hermann, ach, bleib doch da. Sag ich, da aus ist die Jugend und ich gehe. Und nach einer Stunde fahre ich heim, sage ich, Inge, komm mit, da ist so schön unter deine Jugend. Mit denen kann ich so schön sprechen. Da ist keine Heidenarbeit, Christen zu bekehren. Dort kann man Christenarbeit, Heiden zu bekehren machen. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Da gibt's kein Tanzen unter Golgatha. Da gibt's das wunderbare Erlebnis, geliebt zu sein. Sicher in Jesu Armen. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist aber der, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der da glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Hier ist keine Moral, Humanismus. Hier ist Jesus Sohn Gottes. Kein Humanist, kein Vorbild, kein Moralprediger. Hier ist Leben, geoffenbartes Leben. Hier kommt's imperativ hervor. Stehe auf. Hier sagt Gott, strecke deine verdorrte Hand aus und ich muss sie ausstrecken. Hier kommt das Imperativ, die Befehl, Liebesbefehl Gottes. Ich habe dich lieb. Ich möchte dich bekehren, neu gebären, eine Renaissance deines Lebens machen. Das ist neues Leben. Offenbarung 12, 11. Ist auch angesprochen, ich bin so dankbar vorhin, über unsere Märtyrer. Sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis an den Tod. Das läuft ab draus, haben wir vorhin gehört, etliche Mal, die hier drinnen waren, unsere Märtyrer. Diese Mädchen, die verkauft werden, entstellt werden, die misshandelt werden, entehrt werden. Sie haben ihr Leben nicht geliebt. Die sich so geliebt wissen von Jesus, dass sie nicht von ihm lassen können, auch wenn man sie umbringt. Das ist ein Überwinde, das kennen wir vielleicht schon gar nicht mehr. Ich darf wirklich von mir sagen, ich muss mich nicht überwinden, Fahrt zu machen, um andere was zu sagen. Ich habe so Liebessehnsucht, dass ich einfach gerade zu der Schlägste gehen möchte. Am Anfang habe ich oft auch taktiert, denke ich, das ist ein Wolf und das ist ein Lamm, mit dem rede ich, mit dem Lamm, aber mit dem Wolf, das ist nur mehr so dick für mich. Aber ich gehe dann auf die los, die arm sind, die nach außen Wölfe sind und im Inneren heulen sie nach Liebe, Zärtlichkeit, nach dem tröstenden Wort. Die, die frech, cool nach außen sind, die sind nicht die, wo nichts wissen wollen, sondern das sind die, die nach Heimat rufen, nach Evangelium, nach Reinheit. Es ist nicht so, dass man mit der Jugend nicht mehr sprechen kann. Und unseren Egoismus, das ist was ganz Furchtbares. Ich möchte es von mir nochmal als Beispiel erleben. Diese Ehrsucht. War eine große Konferenz auch mit Russlanddeutschen. Und da waren etliche, auch bekannte Prediger da und ich durfte dort auch sprechen. Und Samstag, Sonntag ging das und abends wurde dann eingeteilt und ich habe so hingeschielt und da haben diese bekannte Prediger, wurden in diese ehrbare Familie eingeladen zum Übernachten und ich wollte doch auch in so ehrbare Familie übernachten, ich wollte doch auch Ehre empfangen. Und dann wurde der eine bekannte Prediger eingeteilt und dann der nächste und ich habe gewusst, ich kenne diese Umstände dort, jetzt ist aber keine ehrbare Familie mehr für mich da. Und ich war gegrollt in mir. Wer kann das überwinden? Ich bin halt ein kleiner Bauer. Ich kann nicht einmal Hochdeutsch sprechen. Aber ich danke euch Schwabe, dass ihr Pelzisch heute Abend, heute Morgen gelernt habt. Ich war bitter in mir. Und irgendwann kamen sie zu mir und haben gesagt, Hermann, du schlafst im Matratzenlacher von den Jungs. Meiner Frau haben sie gesagt, Inge, du schlafst im Matratzenlacher von den Mädchen. Und irgendwann, ich war gerade ausgezogen, mein Schlafsack reingekrochen, kommt ein Junge hier. Und sagt, Hermann, könntest du mir das Wort Keuschheit erklären? Ich sehe mich so nach Reinheit. Und dann kamen die anderen und die anderen. Und wir hatten bis 4 Uhr nachts, hatten wir Gemeinschaft. Und dann haben irgendwann kam ein Mädchen vorbei. Die waren im oberen Stockwerk und haben gesehen, dass wir auch Bibelarbeit machen. Haben die sich wieder angezogen, kamen runter. Ich habe endlich so schön die Nacht erlebt. Jugend sehnt sich nach wahrer Liebe, nach wahrer Werde. Und wenn er meint, ihr müsst im Coolsein das verachtet, dann irrt er euch. Euer Herz sagt euch was Besseres. Ihr sehnt euch nach dieser Echtheit. Mir hat ein Mädel auf der Straße gesagt, weißt du, das ist das Schicksal von uns Mädchen. Wir wissen heute nicht mehr, wann wir sitzen gelassen werden. Für uns gibt's keine Sicherheit mehr. Das ist die Emanzipation. Die Sachen, das dir unterweine. Geht einmal raus. Wir brauchen Liebe. Die Liebe des Herrn Jesu. Sein in seine Arme genommen werden. Das ist keine senile, kranke Glaubenssache. Das ist das Evangelium, das ist unser Missionsauftrag. Hinauszugehen, wirklich, man gehört haben unter die Wölfe. Die Wölfe haben Hunger und sie gehen aufeinander los, die Wölfe. Der Wolf ist ja in seinem Wesen, dass er nie was allein so fressen kann. So in Partnerschaft, die knurren aufeinander los und fressen. Das ist unsere Gesellschaft. Einer verdrängt der andere aus dem Arbeitsplatz. Einer drängt sich in die Ehe ein, dass die Ehe kaputt geht. Einer spielt den Wolf beim anderen. Jeder will dem anderen seine Beute wegreißen. Das ist eine Katastrophe. Ich sag, wenn es so weitergeht, können wir Deutschland über Dach und zur Psychiatrie erklären. Ich bin kein Prophet, aber es läuft so. Und darum möchte ich euch doch bitten, dass er das zu Herzen euch nimmt. Nicht, weil ich irgendwie was gesagt habe, sondern weil ich es erlebe in mir. Diese tiefe Sehnsucht nach Ewigkeit, nach Beständigkeit, nach Bestand, nach Reinheit, nach Keuschheit, nach Barmherzigkeit mit deinem Nächsten, nach Güte, nach Zärtlichkeit. Nicht diese Wolfsart, wo man Mädchen aufreißt, an sich reißt, verschlingt und wegschleudert, wenn sie abgenacht ist. Ich brauche dich nicht mehr. Du hast keinen Reiz mehr für mich. Nein. Wir brauchen, mein Jesus, seine Liebe. Du und ich, wir alle. Und das möchte ich euch alle ganz von Herzen wünschen. Ich denke, die Zeit ist fast abgelaufen. Bis 12:45. Ich hätte noch vieles zu sagen zu dem Thema. Es ist ein wirklich interessantes Thema. Und ich wünsche mir jetzt von Herzen, wenn er fortgeht und in eurem Leben euch der Herr daran erinnert, sehnt euch in eurem Herz, dass einer für euch überwindet, eure Not. Dass einer da ist, der euch lieb hat, der Worte der Liebe für euch hat. Der sagt, ich habe dich eh und je geliebt. Ich habe mich zu mir gezogen aus lauter Güte. Das ist ein Gott, der nicht heute so ist, morgen so, wie wir Menschen. Er sagt in Mose, ich bin, der ich bin. Das heißt unveränderlich. Gott ist nicht heute Liebe und morgen Hass. Er ist unveränderlich. Das ist sein Leben, sein Wesen. Und er straft nicht gern die Menschenkinder. Er gibt nicht gern Unglück. Und ich weiß ganz genau, wenn er Sodom nicht gestraft hätte und Sodom wäre bis heute Sodom geblieben, hätten sie sich selbst vernichtet. Gott muss manchmal hart eingreifen, aber das ist Liebe. Weil er was abschneiden will, wo der Mensch in den Wahnsinn führt. Die Selbstzerfleischung wie die Wölfe. Wenn das Objekt abgenacht ist, geht man aufeinander los. Gott möchte uns alle doch wieder als Christenheit ein Zeugnis werden lassen. Ein lebendiges Zeugnis. Ich bin, der ich bin, der ewig Seiende. Ich bin die Tür. Ich bin der Weinstock. Ich bin Liebe. Kein Mann kann am Eheversprechen seiner Frau garantieren, kann sagen, ich bin lieb. Wisst ihr, ich bin ein temperamentvoller Mensch und ich hatte schon Probleme, auch sexuell in meinem Leben. Das ist Wahnsinn, was wir Männer mitmachen. Bin jetzt 61 Jahre alt, werde 62. Wir waren jetzt in Rumänien, der große Gemeinde, wo ich erzählt habe. Fahren wir rückwärts rein, hier sitzt ein Mädel, die Svetlana, junge Frau. Wir sind im Bus, ich fahre rückwärts den Hof rein und da geht so eine Treppe hoch. Und dort der Chor, der ist wirklich exzellent, sie singen von Händels, Halleluja. Und da kommen viele Menschen dorthin, auch einfach die nicht gläubig sind, die einfach auch wegen Kulturelle kommen. Da kommen so zwei schöne Mädchen, lange Mäntel und da gehen sie Treppe hoch und klappen ihr Mäntel auf und da sind die Minibeine, die Minirücken. Und ich guck da drauf und guck schnell weg und dann guck ich das Svetlana in die Augen und die weiß genau, was ich in dieser Sekunde gedacht habe. Sekunde ist die Begehrlichkeit des Mannes da. So ist Gott nicht. Gott hat Bestand. Er hat Ehrlichkeit, Liebe. Er sagt, ich bin Liebe. Ich bin's. Kein Mann kann seiner Frau sagen, ich bin jetzt in dieser Ehe Liebe für dich. Reine Liebe. Aber eine macht dich liebesfähig, liebesrein. Gott möchte dir Gnade schenken und ich habe euch wirklich alle auch echt lieb. Das ist nicht nur eine Floskel, das ist so. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich darf noch was sagen von meiner Frau, was ich jetzt erst entdeckt habe an ihr. Nach 38 Jahren Ehe. Wir beten ja immer morgens und abends und erst bete ich und dann bete sie und sie betet nach mir immer, Herr Jesu, vergib uns alle unnütze Worte. Und sie ist ein ganz stiller Mensch und ich bin ja eigentlich der, der die Worte macht. Und sie bittet immer, Herr, und das ist mir nie aufgefallen. Jetzt habe ich das entdeckt und sagt, ja Inga, du betest doch eigentlich für mich. Ich mach doch die Worte. Für dich brauchst du gar nicht zu beten, dass, Herr, vergib uns diese unnütze Worte. Ach, sagt sie mir, sind doch eins, deine Worte sind auch meine Worte. Versteht das? So eine Einheit, wo der Herr Jesus sagt, deine Sünde sind auch meine Sünde. Wo der Herr Jesus für dich ins Mittel tritt. Sich identifiziert, nicht mit deiner Reinheit, sondern mit deiner Armut. Mit deinem Verlorensein. Gott möchte euch segnen. Wir haben jetzt noch ein schönes Abschlusslied, noch ein kleines Zeugnis. Draußen haben wir noch Bücher zum Verteilen. Wir wollen keine Konkurrenz machen, wollen sie euch geben, Bücher von Rosenius, das ist ein skandinavischer Reformator, tägliches Seelenbrot. Und sind sehr gute Literatur von Kröger, allein der Meister. Dann vom Heinz Böhm, er schreibt ja sehr gute Bücher. Wer schuldig wird auf Erde, ein Roman, ich habe das abends in die Hand gekriegt, um 11 Uhr, ich habe es durchgelesen bis morgens um 3, dann bin ich gleich ins Telefon, habe 300 bestellt für hierher. Wir können verteilen, vielleicht nicht für alle, aber nehmt's mit. Wer schuldig wird auf Erden, da geht's um Beziehungsschuld, Schuldigkeiten. Vater, Sohn, in der Ehe, hier wird es in einem exzellenten Sprach, wird es einmalig ausgedeutet. Wer schuldig wird auf Erden. Gott möchte euch Gnade schenken und Dank schenken für eure Geduld und Liebe, dass ihr mir zugehört habt. Der Herr segne euch reichlich. Ich möchte jetzt, bevor ganz abgeschlossen wird und es wieder so frei wird, noch gerade am Schluss mit uns danken. Lieber Heiland, ich danke dir für deine Liebe. Herr, und was ich jetzt gesagt habe, das ist mein Leben. Gib, dass keiner denkt, da vorne steht einer, der hat's. Was ich hab, das bist du, Herr. Und das wünsche ich mir jetzt, dass es jeder erleben darf hier drin. Dass er dich haben darf. Dass er aus dem Zwang frei wird, Gott lieben zu müssen. Dass er endlich erleben darf, ich bin ein Geliebter Gottes. Geliebt. Wertgeachtet. Ich habe dich je und je geliebt. Du bist mein Weg. Du bist meine Auferstehung. Du bist meine Barmherzigkeit. Du bist mein Allen, Ein und Alles, Herr Jesu. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nicht mehr Himmel und Erde. O Herr, schenk doch, dass das jeder jetzt beten kann, zu dir hin, in Glaube und in der Wahrheit. Und wenn es jetzt nicht geht, Herr, so schenk's doch auch denen Betrübten, die nie mehr glauben können, dass sie vielleicht morgen glauben dürfen, dass morgen das Gebet sich an ihnen erfüllt oder übermorgen. Aber lass doch nicht so lange warten, lieber Herr. Die Zeit ist doch so dunkel und finster geworden. Wir brauchen dich, lieber Herr. So möchte ich dich bitten, dass jeder segnet. Und ich möchte jeden segnen in deinem Namen, Herr. Amen.